Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Wie weckt man einen Roboter auf dem Planeten Mars auf? Man spielt ihm einfach Wake Me Up Before You Go-Go vor von Wham. Das klingt jetzt ein bisschen nach einem schlechten Witz, ist auch vielleicht so gemeint. Gagschreiber ist in diesem Fall die amerikanische Weltraumbehörde NASA. Die versucht nämlich mit Musik ihren schlafenden Mars-Rover, also diesen Roboter da auf dem Mars, wieder aufzuwecken. Wir klären in diesem Podcast hier, was bei uns hilft. Wie werden wir eigentlich richtig wach morgens? Einfach morgens hingehen zur schlafenden Person und buh, erschrecken?
Alles, was mit Schreck arbeitet, sollte man nicht machen. Das sorgt für unnötigen Stress und für eine Herz-Kreislauf-Belastung. Ich würde allgemein versuchen, einen relativ regelmäßigen Rhythmus zu leben. Dann funktioniert unsere körpereigene Schlafregulation eigentlich so gut, dass wir nur mit einem kleinen Anstupser morgens eigentlich fit sein sollten.
Das sagt der Schlafforscher Lennart Knaack. Seine Tipps gibt's gleich für euch. Außerdem sprechen wir über die 40.000 Brücken an Autobahnen und Bundesstraßen bei uns in Deutschland. Die haben ein großes Problem: LKW. Zu schwer, zu oft rollen die darüber. Lösungen diskutieren wir in diesem Podcast mit dem Verkehrsökonom Christian Böttger.
Natürlich muss ich die Infrastruktur, die da ist, in ordentlichem Zustand halten. Daneben wäre es aus meiner Sicht wichtig, nicht nur unter dem Gesicht von Brückenbelastung, sondern eben auch aus ökologischen Gründen, dass man Verkehr auf die Schiene verlagert.
Und wir schauen uns an, wie der Beziehungsstatus zwischen der Türkei und dem Wüstenstaat Katar eigentlich ist. Denn Katar investiert mal ebenso 15 Milliarden Dollar in die Türkei, um der türkischen Lira zu helfen. Das Bemerkenswerte ist, der Emir von Katar, der merkt es nicht mal auf seinem Konto. Das alles gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Noch ist die Ursache für den Einsturz der Brücke in Genua nicht final geklärt. Klar ist aber, dass gerade ältere Brücken stark belastet werden von zunehmendem Verkehr, besonders durch LKW. In Deutschland, da hat sich laut Bundesvereinigung der Prüfingenieure seit 1980 die Gütertransportleistung auf der Straße verfünffacht. Und LKW sind heute doppelt so schwer wie zum Beispiel in 50ern noch. Die ganz schweren bringen unter anderem 44 Tonnen auf die Waage. Wir haben uns gefragt, wenn die Politik dafür sorgen will, dass die Brücken sicher bleiben bei uns, müssen sie nicht dafür sorgen, dass weniger LKW über die Brücken rollen? Darüber habe ich heute mit Christian Böttger gesprochen. Er ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie schlimm der LKW-Verkehr eigentlich für die Brücken ist.
Die Brücken sind weitgehend gebaut worden in einer Zeit, als die Gewichtsbegrenzungen für LKWs noch geringer waren. Und die Brücken halten es prinzipiell aus. Also ich glaube nicht, dass wir hier ein unmittelbares Sicherheitsproblem haben. Aber natürlich führt die immer höhere Last durch LKWs, also sowohl die Last pro Achse als auch die Zahl der LKWs dazu, dass die Brücken stärker belastet werden und eben früher verschleißen und dass damit eben ein höherer Erneuerungsbedarf entsteht.
Also eine Möglichkeit, höre ich da schon ein bisschen raus, wäre einfach LKW wieder leichter zu machen?
Genau, das wäre das eine. Aber umgekehrt, solange der Transportbedarf da ist, würde man dann eben wiederum mehr LKWs fahren, das eben auch eine Belastung hervorruft. Also man sagt eben immer, dass die Belastung überproportional steigt, dass also eigentlich eine Straße oder eine Brücke stärker belastet wird von einem LKW mit 40 als von zwei LKWs mit 20 Tonnen. Aber auch zwei LKWs mit 20 Tonnen verursachen natürlich erhebliche Belastungen. Und eigentlich war das eben in der Entwicklungszeit nicht so vorgesehen für viele unserer Brücken.
Eine Möglichkeit wäre sicherlich auch ein Umstieg, nämlich auf die Schiene. Wie realistisch ist das?
Also ich würde es für absolut richtig halten und für zwingend notwendig aus verschiedenen Gründen, auch aus ökologischen Gründen, aus Emissionsgründen. Aber momentan ist es nicht besonders realistisch. Die Schiene hat eben auch nur begrenzt Leistungsreserven. Und wenn wir also wirklich in erheblichem Ausmaß Verkehr auf die Schiene verlagern wollen, müsste man also massiv Geld ausgeben, um eben auch die Schienenwege dafür entsprechend auszurüsten. Und ich sehe momentan keine ernsthafte politische Bereitschaft dafür, das zu tun. Da werden dann immer mal Jubelmeldungen gemacht, dass man sagt, hier mal eine Viertelmilliarde, da mal eine halbe Milliarde. Aber das sind also nicht die Größenordnungen, die man also bräuchte, wenn man wirklich ernsthaft, also in großem Umfang Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern wollte.
Das heißt, Stand jetzt gibt es nicht genügend Züge oder nicht genügend Schiene bei uns in Deutschland?
Nein, es gibt nicht genügend Infrastruktur. Wir haben jahrelang Infrastruktur zurückgebaut. Wir erleben das bis heute, dass Infrastruktur zurückgebaut wird. Und wir haben eben auch die Bahn, die wirtschaftlich keinen Anreiz hat, eine Strecke, die heute wenig genutzt wird, zu erhalten. Ja? Mhm. Also wenn sie die jetzt verkauft, dann kann man schnell Immobilienerlöse erwirtschaften. Und wenn man eine Strecke, die sich jetzt vielleicht nicht rechnet, wenn man die eben erhält und ausbaut, dann hat die Bahn erstmal ein wirtschaftliches Risiko. Und da stimmt letztlich auch das Anreizsystem für den Konzern Deutsche Bahn nicht. Und die Politik hat ja in den letzten Jahren schon die Mittel für die Bahn erhöht, aber nicht in dem Umfang, den man bräuchte, um tatsächlich eine massive Verkehrsverlagerung zu erreichen. Also dafür reichen schlicht und ergreifend die Mittel nicht aus.
Lassen Sie uns noch was anderes durchsprechen, nämlich den teureren Lkw-Transport. Man könnte ja auch hingehen und sagen, man erhöht zum Beispiel die Maut für Lkw und bringt sie dadurch runter von der Straße?
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Durch eine gezielte Kostenerhöhung könnte man natürlich schon Lkw verlagern. Ein Teil des Verkehrs würde nicht mehr stattfinden. Also wenn man Mobilität teurer macht, dann verschiebt sich eben auch das Optimum, ob es sich überhaupt lohnt, zum Beispiel verschiedene Produktionsprozesse an verschiedenen Orten durchzuführen. Das andere wäre, dass natürlich auch eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger wie Binnenschiff und Bahn damit attraktiver würde. Das wäre sicherlich eben auch richtig. Aber wir müssen eben auch als Bürger damit rechnen, dass man sagt, das verteuert natürlich auch Produkte. Und an der Ecke ist es dann wiederum sehr unbeliebt bei den Bürgern. Also alle reden immer gerne auch über Umweltschutz, aber wenn es konkret wird und an die eigene Tasche und die eigene Gemütlichkeit, dann hört bei uns allen eben auch die Gemütlichkeit sehr schnell auf.
Was ist denn ökonomischer bzw. auch sinnvoller, Herr Böttger? Die Straßen warten im größeren Umfang oder Lkw runter von der Straße?
Na gut, das ist ja eigentlich kein unmittelbares Gegensatzpaar so einfach, nicht? Also natürlich muss ich die Infrastruktur, die da ist, in ordentlichem Zustand halten. Und mit 100 Fußnoten, die man dazu machen könnte, machen wir das in Deutschland auch vernünftig. Ja, also die Brücken werden regelmäßig inspiziert und wenn tatsächlich mal eine Brücke in schlechtem Zustand ist, dann wird sie notfalls auch gesperrt vorsorglich. Das haben wir auch erlebt. Und daneben wäre es aus meiner Sicht wichtig, nicht nur unter dem Gesichtspunkt Brückenbelastung, sondern eben auch aus ökologischen Gründen, dass man Verkehr auf die Schiene verlagert. Aber wie gesagt, da sehe ich momentan nicht die wirklich große politische Begeisterung. Ich sehe also eigentlich bei kaum einer großen Partei ein Konzept, wie man tatsächlich Verkehr und gerade auch Güterverkehr auf die Schiene verlagern kann.
Also wir halten fest, mehr Wartung oder weniger Lkw oder mehr Lkw-Verkehr auf Schiene oder mehr Maut für Lkw, dann würden sich Brücken sicherlich auch weniger abnutzen. Einschätzungen waren das von Christian Böttger, Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Anfang August gibt's eine neue Spotify-Playlist, die heißt Wake Up Opportunity. Und da drauf sind dann zum Beispiel so Songs wie Wake Me Up Before You Go Go von Wham oder Dust in the Wind von Kansas oder Here Comes the Sun von den Beatles. Das ist eine Playlist von der NASA, der amerikanischen Raumfahrtbehörde, und zwar eine, um einen ganz speziellen Mitarbeiter aufzuwecken. Verena, wer schläft denn da so tief, dass die NASA ihn mit dieser Wake-Up-Playlist wach macht?
Das ist der Mars Rover Opportunity und dieser Erkundungsroboter der NASA, der seit 2004 auf der Marsoberfläche rumfährt, angetrieben von Solarzellen und da die Gegend erkundet, der ist halt sozusagen seit 2 Monaten still, der muckt sich nicht mehr, obwohl die NASA sonst immer ständigen Kontakt mit ihm hat. Und er muckt sich deshalb nicht mehr, weil seine Solarzellen offenbar durch einen heftigen Sandsturm auf dem Mars mit Staub bedeckt sind und er deshalb keine Energie mehr hat. Und die Techniker im NASA-Headquarter, die den Rover zum Teil schon seit Jahren betreuen und vielleicht fast schon so eine persönliche Beziehung zu dem haben, die werden langsam unruhig und haben deshalb Anfang August angefangen, ihm Aufwachlieder vorzuspielen und sie eben in der Spotify-Playlist zusammen.
Das weckt ihn aber nicht wirklich auf,
oder? Nein. Akustische Signale, die machen die Batterien jetzt nicht voll. Die Technik gibt es, glaube ich, noch nicht. Sowas geht nur bei Menschen, und die NASA-Mitarbeiter machen das vielleicht auch eher zum Spaß, um sich selber zu trösten, dass sie gerade keinen Kontakt haben.
Gut, dann lassen wir diesen Roboter mal weiterschlafen und kommen in der Tat zu uns. Wie kann ich denn jemanden gut aufwecken oder mich selbst auch? Ist Musik das richtige Mittel?
Das kommt ganz drauf an. Also ich persönlich erinnere mich, dass ich mal mit Live-Musik geweckt wurde von einer Freundin, da war ich 12 Jahre alt, habe bei ihr übernachtet und sie kam in der Geige und spielte da vor mir her und ich habe mich total erschreckt.
Das ist noch ein Trauma, dass du dich jetzt noch erinnerst
daran. Ja, das war so laut, das fand ich überhaupt nicht entspannt. Und ich habe über das Thema heute mit dem Schlafforscher Lennart Knaack gesprochen und der sagt Ähnliches.
Alles, was mit Schreck arbeitet, sollte man nicht machen. Das sorgt für unnötigen Stress und für eine Herz-Kreislauf-Belastung. Ich würde einfach sehen, was bin ich für ein Typ? Bin ich der Spättyp? Bin ich der Frühtyp? Und allgemein eben versuchen, einen relativ regelmäßigen Rhythmus zu leben. Dann funktioniert unsere körpereigene Schlafwachregulation eigentlich so gut, dass wir nur mit einem kleinen Anstupser morgens eigentlich fit sein sollten.
Aber so ein kleiner Anstupser, das kann natürlich auf jeden Fall auch Musik sein, aber sollte eher, sagt er, entspannte und sanfte Klänge vereinen, damit eben dein Blutdruck nicht in die Höhe schnellt. Das gibt es ja heute auch tatsächlich, wenn du dich vom Smartphone zum Beispiel oder vom Tablet wecken lässt. Das ist eine schöne Auswahl.
Das sagt jetzt der Herr Knark so einfach, ne? Regelmäßiger Rhythmus und dann wacht man so ganz einfach auf. Aber oft ist es ja so, dass morgens einfach der Wecker sehr hart klingelt, weil man eben aufstehen muss, zur Arbeit gehen muss. Und dann kann man sich noch so viel drehen, wie man will. Wenn es eben gerade nicht zum Rhythmus passt, passt nicht, oder?
Ja, im Grunde schon. Aber Lennart Knark sagt auch, dass man das doch ein bisschen drehen kann. Also wir fühlen uns nämlich oft dann besonders zerschlagen, wenn uns der Wecker aus dem sogenannten REM-Schlaf reißt, in dem wir intensiv träumen. Und dieser REM-Schlaf, der dauert aber oft gar nicht so lange. Der Schlaf hat ja so verschiedene Phasen, die sich immer wieder abwechseln. Und deshalb können wir versuchen, den Wecker auf eine Zeit einzustellen, in der wir leichter erwachen.
Stehe ich vielleicht 15 Minuten früher oder 15 Minuten später auf, wache ich vielleicht aus einer Leichtschlafphase auf. Und da ist es eigentlich oft nicht so schwierig. Deshalb kann es durchaus, auch wenn es paradox klingt, manchmal angenehmer sein, etwas früher aufzustehen oder eben, was jetzt allen natürlich auch reinleuchtet, einen Ticken später.
Das kennst du vielleicht auch. Also manchmal wacht man ja so von selber auf, ne? Wenn es eigentlich noch zu früh ist, um aufzustehen. Man fühlt sich topfit, dann schläft man doch nochmal ein und wenn dann der Wecker klingelt, oh, ist wieder doof.
Wir halten fest, es ist auf jeden Fall wichtig, den passenden Zeitpunkt zu finden und Weckgeräusche, das haben wir auch gelernt, sanft einstellen. Wie geht's denn danach weiter? Also aus dem Bett springen oder langsam?
Das kommt ganz drauf an, was du für ein Typ bist. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich wach bin, dann bin ich wach. Und dann springe ich meistens aus dem Bett und bin fit. Aber es gibt ja wirklich viele Leute, die kommen nicht so schnell in die Gänge. Und denen empfiehlt Lennart Knark wirklich auch langsam zu machen.
Wenn Sie zum Beispiel Kreislaufprobleme haben, erst einmal aufwachen, sich leicht zur Seite drehen, ähnlich wie man das bei meditativen Übungen macht, die Beine mal aus dem Bett baumeln lassen, sich erst mal aufrichten, strecken. Das sind alles so Dinge, vielleicht ein Glas Wasser trinken. Den Kaffee, den man dann morgens direkt trinkt, der wirkt sowieso erst nach 30 Minuten. Insofern ist das jetzt nicht die richtige Maßnahme. Sich da wirklich etwas Zeit lassen, nicht, dass einem gleich der ganze Kreislauf wieder absackt und man einem schwindelig wird.
Also er sagt, immer gucken, womit man sich gut fühlt und entspannt bleiben.
Ich habe für mich selbst gemerkt, Rituale sind gut, wenn man immer das Gleiche macht. Also wenn man morgens aufsteht und man irgendwie im Stress ist und man hat dann so einen regelmäßigen Ablauf, die ersten drei Schritte sind dann immer die gleichen, also Dusche und dann Kaffeemaschine oder irgendwas.
Du hast eine kleine Wohnung, ne? Drei Schritte?
Dann auch. Wie werden wir gut wach? Darüber haben wir gesprochen und morgen früh, da gucken wir nochmal auf die Musik genauer. Wir wollen nämlich von euch wissen, mit welcher Musik ihr eigentlich morgens gut in den Tag kommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schauen wir auf die Türkei, denn die Türkei bekommt Unterstützung, jetzt wo die türkische Lira weiter nach unten rauscht und das Geld nur noch die Hälfte wert ist. Da sagt ein Freund, ich helfe euch. Dieser Freund ist der reiche Wüstenstaat Katar. Der Emir von Katar hilft dem türkischen Präsidenten Erdogan mit Investitionen von rund 15 Milliarden Dollar. Schauen wir uns diesen Deal und diese Beziehung der beiden Länder genauer an mit unserem Korrespondenten im Nahen Osten, Udo Schmidt. Udo, ist diese Hilfe von Katar für dich überraschend oder hilft man sich einfach nur unter Freunden?
Ja, hier hilft man sich auf jeden Fall unter Freunden, unter Verbündeten, kann man sagen. Insofern ist diese Hilfe nicht überraschend. Sie ist jetzt wichtig für die türkische Wirtschaft, hast du ja eben gesagt. Die Lira ist abgerauscht und da ist Geld von außen, Investitionen von außen, die Wirtschaft stützen, sind wichtig. Diese 15 Milliarden können da also helfen. Und ja, der Emir von Katar, der zahlt im Grunde auch zurück, wenn man so will. Denn als im vergangenen Jahr die Saudis Katar blockiert haben, als Strafmaßnahme für zu enge Beziehungen zum Iran beispielsweise, da ist die Türkei schnell eingesprungen mit Güterlieferungen und die Türkei und Katar haben schon lange enge militärische Beziehungen. Es sind viele türkische Soldaten in Katar stationiert. Dann ist man sich auch so politisch, religiös, will ich mal sagen, relativ nah. Die Muslimbruderschaft, die wird von Katar unterstützt und die Türken sind diesen Muslimbrüdern auch gerade Präsident Erdogan relativ nah. Ein Beispiel, es gibt Mekamelin TV, spielte hier in Ägypten gerade eine große Rolle, weil die haben immer die Prozesse gegen die Muslimbrüder kommentiert und die senden aus der Türkei nach Ägypten rein, weil hier sind sie verboten und werden von Katar finanziert. Also es gibt da ganz enge Beziehungen.
Das alles kann man also durchaus doch schon als Dankeschön dann so auffassen. Gibt es denn noch einen anderen Hintergrund, was sich Katar mit dieser Finanzspritze erhofft?
Naja, Katar muss ganz einfach auch Geld investieren, das darf man nicht vergessen. 15 Milliarden Dollar sind für den Emir gar nicht so viel. Die sitzen auf Finanzreserven von 340 Milliarden Dollar und das will auch investiert werden. Und ansonsten erhofft man sich natürlich weiterhin enge Beziehungen zur Türkei. Man hat ja mittlerweile auch, und das hat mit der Türkei durchaus einiges zu tun, auch enge Beziehungen zum Iran. Die sind durch die saudische Blockade noch enger geworden. Man hat wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und da ist Katar also, sagen wir mal, auf der regionalpolitischen Bühne wieder zurück.
Könnte denn diese Finanzspritze sich vielleicht auch negativ auswirken auf Katar, wenn nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten das jetzt mitbekommen?
Ja, also die Blockade wird sowieso so schnell nicht aufgehoben. Insofern hat das nur mittelbare Auswirkungen. Das sieht nicht so aus, als wenn die Blockade gegen Katar oder sagen wir mal der Dissens zwischen Saudi-Arabien und Katar schnell aus der Welt wäre. Und diese Finanzspritze jetzt an die Türkei, die macht das nicht schlimmer. Und da sie eben an genau den Staat geht, der ja Katar stärkt, auch in den Handelsbeziehungen, ist sie dann schon auch ganz richtig ausgerichtet.
Wie soll das Geld denn die fallende türkische Währung wieder auf die Beine bringen?
Ja, da gibt es zwei Wege. Der eine ist direkte Investitionen, so ist es angekündigt. Die Summen sind nicht genau genannt bisher, werden wahrscheinlich auch nicht genau genannt. Direkte Investitionen in türkische Unternehmen, also das stärkt dann die Unternehmen, das stärkt aber auch das Image des Wirtschaftsstandortes Türkei. Und dann wird ein Teil des Geldes auch investiert oder sagen wir mal hinterlegt in der Zentralbank der Türkei. Und das stärkt wiederum die Kreditwürdigkeit und das stärkt ganz klar und mittelbar auch oder unmittelbar, muss man sagen, die türkische Lira und das ist ja auch schon geschehen.
Katar, der Wüstenstaat, will der Türkei aus der Krise helfen und hat Investitionen von 15 Milliarden Dollar zugesagt. Beide Staaten pflegen traditionell eine gute Beziehung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angenommen, das Fußballspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund, also der deutsche Klassiker, er würde nicht in Dortmund oder Bayern stattfinden, sondern in Los Angeles, den Staaten. Wie viele Fans würden da wohl zu diesem Spiel hinfahren? Vermutlich nicht viel. Heute gab es die Nachricht, dass die spanische Liga in Zukunft eine Partie der Saison in Nordamerika spielen wird. Der Vertrag ist schon unterzeichnet. Warum macht man das? Und kommt das vielleicht bald auch auf die Bundesliga zu? Matthias Friebers unserer Deutschlandfunk Sportredaktion, müssen jetzt Fans von Madrid oder Barcelona bald ja ein Spiel in LA oder New York sehen und dahin fliegen?
Ja, das kann durchaus sein. Fest steht nur, das hat die Liga heute auch auf ihrer Internetseite bekannt gegeben, dass es jetzt ein Spiel pro Saison ist für die nächsten 15 Jahre. Man hat sich also direkt langfristig festgelegt. Das kann natürlich auch, sagen wir mal, Levante gegen Villarreal sein. Mhm. Aber ich fürchte, man wird nicht den Aufwand wagen und in die USA fliegen für ein Spiel, was nachher ein paar tausend Zuschauer ins Stadion lockt. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest einer von den großen Zugpferden dabei ist. Also, dass einer der beiden Madrider Vereine oder Barcelona den Klassiko Madrid gegen Barcelona werden sie da nicht hinlegen. Das wird zu viel sein, aber einer von beiden wird dabei sein.
Warum macht man das überhaupt? Was sind die Hintergründe?
Naja, man muss Märkte erschließen. Auslandsvermarktung ist das große Ding im Fußball. Man muss das Geld hereinbringen und die Engländer, die Premier League, die sind da viel, viel weiter als alle anderen Ligen. Die Spanier sind schon sehr gut, aber die Engländer sind viel, viel weiter. Die haben als erstes natürlich auch wegen der Sprache, sich ihren Markt in Nordamerika erschlossen. Die waren die ersten, die in Asien sind. Und da wird so viel Geld verdient. Und wenn man international den Anschluss halten möchte, auch als eine Liga, die Real und Barcelona drin hat, dann muss man solche Wege gehen, vielleicht in Zukunft, weil in England so viel Geld verdient wird und die Clubs so reich sind, die können sie halt kaufen, wenn sie wollen.
Ist es nicht ein bisschen ungewöhnlich, weil man sonst eigentlich eher vom Basketball, vom Football und vielleicht noch vom Eishockey mitbekommt dort aus Nordamerika? Soccer spielt doch gar nicht so eine große Rolle dort, aber der Markt scheint schon groß zu sein, ja?
Naja, der Markt ist deswegen groß, weil da die großen Unternehmen da sind. Da ist das Geld zu verdienen, da kann ich Sponsoreneinnahmen bekommen. Wir haben mehrere 100 Millionen Zuschauer, wo ich Fernsehrechte verkaufen kann. Und es ist natürlich auch für Sportfans in den USA interessant, nicht nur NBA und NFL zu gucken, sondern wenn dann auch noch Messi vor der Tür spielt, warum nicht? Das Geld kann man natürlich auch gerne mitnehmen. Es geht ja vor allen Dingen darum, auch Fernsehmärkte noch weiter für sich und Sponsorenmärkte weiter für sich zu erschließen. Von daher ist das ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Ist jetzt die erste Liga, die wirklich den Schritt geht, ein Pflichtspiel dahin zu verlieren.
Ja, und ist vielleicht auch eine kleine Werbung, denn die nächste Weltmeisterschaft wird ja auch da oben stattfinden.
Klar.
Vorstellbar, dass es auch mit der Bundesliga passiert?
Kurzfristig und mittelfristig nicht. Das hat die DFL immer wieder ausgeschlossen. Keine Pflichtspiele in Übersee. Bei Deutschland war mal immer China im Gespräch, weil man ja gerade die asiatischen Märkte im Blick hat. Hat man aber immer wieder ausgeschlossen. Zum Beispiel war mal die Überlegung, dass man den Supercup, das, was wir letzte Woche hatten, Frankfurt gegen Bayern, dieses, naja, erste Pflichtspiel der Saison, was sportlich nicht wirklich einen hohen Wert hat, dass man das auslagert, aber selbst das wurde ausgeschlossen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn wir das langfristig sehen, in 10, 15, 20 Jahren, dass der Druck dann größer wird und dass man darüber zumindest mal nachdenkt auch.
Gibt es denn eigentlich schon Reaktionen darauf?
Aus Spanien bisher nur von den Verantwortlichen. Also da sind tolle Sätze in dieser Pressemitteilung der spanischen Liga zu finden. Javier Tebas, das ist der Präsident der spanischen Liga, wenn man ihn mal erlebt hat, ein sehr charismatischer Mann, der mit lauter Stimme immer redet. Da wird davon geredet, dass jetzt eine Company in den USA gegründet wird, wo das Drama und die Geschichte der spanischen Liga in die USA kommen und man will die Leute elektrisieren und ganz Amerika begeistern, mit einem Spiel in Klammern gesprochen. Also das ist das, was man bisher hört. Ansonstigen Reaktionen aus anderen Ligen bisher noch nichts.
Es geht um Vermarktung in erster Linie. Das steckt hinter dem Deal zwischen der spanischen Fußballliga und der nordamerikanischen. Spanische Clubs werden in Zukunft eine Partie in den USA oder Kanada spielen. Das alles hat uns Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt wird's ein bisschen absurd bei uns. Deutschland, ja, das wissen wir, will die Energiewende, gründet extra eine Kommission, um außer Kohle rauszukommen. Der Wirtschaftsminister, der hat einen eigenen Aktionsplan. Und derjenige, der die Energiewende bei uns am meisten vorantreibt, das nicht Deutschland, das nicht die EU, das ist China. Das belegt zumindest eine Studie der US-Denkfabrik Institute for Energy, Economics and Financial Analysis. Und diese Studie liegt dem Deutschlandfunk vor. Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sie für uns gescannt. Sina, wie äußert sich denn dieses chinesische Engagement?
Na, nehmen wir mal alle erneuerbaren Energien insgesamt, Solar, Wind, Wasserkraft. Da flossen aus China vor 2 Jahren 7,7 Milliarden Dollar hier nach Europa. Das ist eine Verdreifachung verglichen mit 2014, also eine enorme Steigerung innerhalb von nur 2 Jahren. So rechnet das eine Studie vor, die kommt von der besagten US-Denkfabrik und China hat damit einen Anteil von 12% hier in Europa bei den Investments in Erneuerbare und schon so etwas wie eine Führungsrolle, vor allem auch, weil die EU selbst zuletzt immer weniger Geld in die erneuerbaren Energien gesteckt hat. Machen wir das mal an einem Beispiel konkret. Der Offshore-Windpark Meerwind in der Nordsee, der wurde 2016 von einem chinesischen Investor übernommen und Meerwind ist inzwischen der drittgrößte Windkonzern der Welt.
Warum treibt China denn die Energiewende in Europa mehr voran als die Europäer selbst?
Ja, die Frage stellt sich tatsächlich, ja, wird erneuerbare Energie eine chinesische Importware oder fördern wir sie selbst? Ein Grund ist sicherlich, der Markt ist lukrativ. Ja, die globale Energiewende, das ist ein großes Geschäft, da will China mitspielen und verdienen. Und dass das gelingt, das haben wir auch schon gesehen, ja, bei der Photovoltaik. China hat ja Solarmodule sehr günstig gemacht. Das hat sich für viele Hausbesitzer gelohnt, zulasten deutscher Anbieter zwar, aber zugunsten eben derjenigen, die sich eine Solaranlage aufs Dach gesetzt haben. Auch da war China ein Treiber und man muss dafür für das Engagement auch nach China schauen. Die Bevölkerung dort, vor allem in den Großstädten, leidet unter Smog, sprich auch dort wird in Erneuerbare investiert. Und das Know-how dafür, das holt man sich teils eben auch im Ausland durch die Investitionen hier. Was ich auch ganz interessant finde, ist, China will im Bereich der Netze stärker auftreten. Es geistert sogar die Idee durch die Welt, dass die Chinesen ein weltumspannendes Stromnetz aufbauen könnten, ja, von Land zu Land mit Hochleistungsnetzen, die eben mehrere Länder verbinden. Und diese leistungsstarken Netze, die gibt es schon. Die verlieren beim Stromtransport eben weniger Strom. Und da hat die Bundesregierung vor kurzem aber erst interveniert und einen Einstieg hier in Deutschland verhindert. Und das eigentlich, obwohl wir ja sehen, auch durch die Reise von Wirtschaftsminister Altmaier gerade, dass der Netzausbau ja noch ziemlich im Argen liegt.
Also China als Treiber der Energiewende, korrigiere mich gerne, aber China ist doch auch das Land der Kohle. Gilt das denn nicht mehr?
Ja, das gilt natürlich weiterhin, denn China ist der weltweit größte Emittent von CO2, hat auch weiterhin jede Menge Kohlekraftwerke. Eine Zahl mal dazu, 2016, da machte die Kohle mehr als die Hälfte am chinesischen Strommix aus. Erneuerbare stellten so ein Viertel. Ein großer Teil der Kohle überhaupt, der weltweit verbrannt wird, der wird in China verbrannt. Also da bröckelt die Fassade des Energiewende-Pioniers dann schon mal deutlich. Und auch der Blick über die Landesgrenzen zeigt, China investiert auch in die Kohleverstromung in anderen Ländern. Da wird deutlich, ohne Kohle geht für China noch lange nichts. Aber immerhin in einigen Regionen strebt China an, weniger Kohle zu verbrennen. Man kann also sagen, es gibt ein gewisses Problembewusstsein.
Wir haben immer wieder darüber berichtet, wie viel Einfluss China auf Deutschland und die EU gerade eigentlich nimmt. Jetzt zeigt eine neue Studie, dass China die Energiewende bei uns uns vorantreibt und mehr oder weniger eine Führungsrolle da einnimmt. Die Informationen dazu, die kamen von Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag beginnt in Berlin wieder die Schule. Und zwar lange unklar, ob Bildungssenatorin Sandra Scheres den Lehrermangel dort in der Hauptstadt eigentlich in den Griff kriegt, ob sie es auffangen kann. Heute hat sie dann verkündet, ja, ich kann das, aber 900 der fast 3000 eingestellten Lehrkräfte sind streng genommen eigentlich überhaupt keine Lehrer. Viele sind Quereinsteiger, die mit speziellen Kursen jetzt fit gemacht werden. Kann also gerade da jeder Lehrer werden in Berlin oder wie schaut's aus? Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert hat darüber auch nachgedacht, umzusatteln, zumindest für einen kurzen Moment.
Jeder dritte neu eingestellte Lehrer in Berlin hat keine volle Lehrbefähigung und wird sie nach aktueller Rechtslage auch wohl nie bekommen.
Kritisiert Tom Erdmann, der Vorsitzende der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 2700 neue Lehrkräfte gibt's zum neuen Schuljahr. Davon sind gut 1000 echte Lehrer, also mit Uni-Abschluss und zwei studierten Schulfächern. Gut 700 sind Quereinsteiger, also Leute, die mindestens ein reguläres Schulfach studiert haben. Und dann gibt es noch die, von denen Tom Erdmann spricht. Jeder dritte, also rund 900, sind sogenannte Loffels. Das meint
die Kurzform für Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung. Also man hat nicht nur nicht das Fach studiert, für das man eigentlich eingesetzt wurde, sondern man hat auch keine Vorkenntnisse über Pädagogik und Didaktik. Also das, was man eigentlich braucht, um Wissen zu vermitteln. Also das sind Menschen, die haben irgendeinen Hochschulabschluss. Das kann ein Bachelor in Archäologie sein, die dann als Lehrkräfte in der Berliner Schule eingesetzt werden für irgendeinen Fach. Allerdings haben diese Kolleginnen und Kollegen keine Chance, nach der jetzigen rechtlichen Lage Quereinsteiger zu werden. Also sie haben keine Chance, weitergebildet zu werden und vollwertige Lehrkräfte zu sein.
Ein Loffel hat also irgendetwas studiert, aber kein Fach, was an Schulen gelehrt wird. Aber aus der Not wird er befristet eingestellt. Und er erhält momentan keine Möglichkeit, sich weiterzubilden und bleibt 15 Jahre in der untersten Gehaltsschiene stecken bei 2700 Euro brutto. Während um ihn herum die Quereinsteiger im Referendariat ihre Kompetenz als vollwertige Lehrkraft erwerben können. Das REF hat es allerdings in sich, beschreibt Christoph, der mit Ende 30 den Quereinstieg gewagt hat und inzwischen als anerkannter Lehrer die tarifüblichen 5.300 Euro bekommt.
Ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Das deckt sich zumindest mit den Fächern Deutsch und Ethik. Dann wurde ich sozusagen eingegliedert in das Referendariat. Dann ging das los für mich, dass man Kurse und Seminare angeboten bekommt. Man ist de facto schon gleichgestellt gewesen mit den Universitätsabgängern, die das erste Staatsexamen gemacht haben. Dazu muss man sagen, die Quereinsteiger werden wesentlich besser bezahlt, auch im Referendariat, als die Leute von der Universität. Wir haben in etwa das Doppelte an Geld bekommen. Dafür mussten wir aber auch das Doppelte unterrichten. Und wir haben auch eine höhere Eigenständigkeit gehabt, interessanterweise. Also wir dürfen zum Beispiel auch als Klassenlehrer eingesetzt werden.
Ein Viertel der Kollegen von Christoph sind heute noch Quereinsteiger im Referendariat. Ohne sie und die Loffels würde Schule in Berlin so gut wie gar nicht mehr stattfinden. Wird also jeder genommen, frage ich Tom Erdmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Und ich mit einem Journalistikstudium hätte, könnte ich noch quer einsteigen oder eher auch schlecht, eher nur Loffel?
Sie werden wahrscheinlich ein Loffel. Es sei denn, Sie haben genügend Deutsch, also Germanistik studiert. Dann hat man durchaus noch die Chance, mit dem Fach Deutsch in der Grundschule anzufangen. Da muss man allerdings noch Mathe und ein weiteres Fach nachstudieren.
Okay, auf Mathe hätte ich jetzt echt nicht nochmal Lust.
Die Chance, da kommen Sie nicht drum rum.
Also okay, da bin ich wahrscheinlich raus.
Und nein, auch für die oft belächelte Sportlehrerin reicht's nicht.
Es muss Sport studiert sein, mit einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss. Es reicht nicht, dass man mal einen Wochenendkurs als Leiter eines Fitnessstudios besucht hat.
Letzte Woche wurden die neuen Quereinsteiger, und nur die, nicht die Loffels, in einem einwöchigen Crashkurs auf die Schule vorbereitet. Klassenbuch führen, Elterngespräche wuppen, sowas alles. Früher gab's dafür 4 Wochen. Aber auch hier, es fand sich keiner, der diese Kurse einen Monat lang anleiten konnte. Lehrer, Quereinsteiger, Loffel. Sie alle sorgen mit ihren Möglichkeiten dafür, dass überhaupt Unterricht an Berlins Schulen stattfinden kann. Getreu dem Motto, besser irgendjemand unterrichtet als niemand. Ob dieses Konzept langfristig funktioniert, wird sich erst noch zeigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.